Episode 205 Prozesslandkarte. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Liebetrut bei mir im Podcastgespräch. Er ist Professor für internationale BWL mit den Schwerpunkten Logistik an der Technischen Hochschule Regensburg. Dann seine Steckenpferde Supply Chain Management, Prozess- und Einkaufsmanagement. Hallo, Herr Liebetrut.
Hallo, Herr Müller.
Klasse, dass es heute klappt. Ich habe es schon ein paar Stichworte zu Ihrem Hochschulthema gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver den Zuhörern vor.
Mhm. Genau, also Thomas Liebetrut ist mein Name und ich bin seit 2009 Professor an der Hochschule Regensburg und davor habe ich Unternehmensberatung gemacht mit den Schwerpunkten eben Logistik, Prozessmanagement in verschiedensten Branchen und ja, deswegen bin ich mit Prozessen, glaube ich, kenne ich mich ganz ein bisschen aus.
Ja, und so bin ich letzten Endes auch auf Sie gestoßen. Ich habe da einen recht interessanten Artikel über Prozesslandkarten, das ist ja heute unser Thema, gelesen. Und jetzt ist vielleicht nicht jeder so hundertprozentig vertraut damit, was ist überhaupt eine Prozesslandschaft? Deshalb wäre das so zum Einstieg mal die erste Frage.
Mhm. Mhm. Genau, also eine Prozesslandkarte, das ist im Prinzip eigentlich so eine grafische Überblick über die Prozesse in einer Organisation. Und da wird insbesondere halt auch gezeigt, wie die verschiedenen Prozesse, Kernprozesse, Unterstützungsprozesse, Managementprozesse untereinander zusammenhängen und auch mit dem Kunden schlussendlich. Und das ist dann auch der Startpunkt für eine strukturierte Prozessarbeit. Mhm. Also deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, so eine Prozesslandkarte zu haben.
Ja, so einen ersten Überblick. Da haben Sie jetzt schon ein bisschen was gesagt über Zweck und Nutzen. Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Weil Darstellungen, grafische Darstellungen gibt es viele. Was für einen tieferen Sinn auch hat eine Prozesslandkarte?
Mhm. Also es ist ja oft so, dass Unternehmen sehr stark funktional organisiert sind, also sprich nach den Funktionen Beschaffung, Produktion und Vertrieb. Und wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein bisschen mehr kundenorientiert und prozessorientiert ausrichten, dann ist ja erstmal die Frage, welche Prozesse haben wir denn überhaupt? Und genau da setzt dann so eine Prozesslandkarte an, indem sie halt eben diesen Überblick gibt. Und ist dann halt eben auch, wenn man sich eben, wie gesagt, prozessorientiert ausstellen will, die Grundlage für die Ableitung von einer Aufbauorganisation aufbauend auf den Prozessen.
Also man kann dann, glaube ich, das kommt da deutlich raus, man kann im Prinzip sagen, es fängt damit an. Das heißt, ich beginne mit der Prozesslandkarte am Start.
Das ist das genau. Das wäre optimalerweise wäre das so. Realistischerweise Unternehmen ist es halt nicht so, sondern da kommt dann so ein kommt dieses Thema Prozess aus dem Qualitätsmanagement. Mhm. Dann gibt es auch eine IT-Abteilung, die sehr stark an Prozessen arbeitet, aber es gibt eben nicht diesen prozessualen Überblick über alle Prozesse und die Zusammenhänge in einer Organisation.
Mhm. Also meine Erfahrung ist da auch, da wird dann schnell mal als erstes Visio ausgepackt und dann fängt man an halt Swimlanes und solche Dinge, Ablaufdiagramme zu machen, aber so der große Überblick fehlt dann manchmal.
Ja, genau. Ja.
Genau. Gut, das ist dann, glaube ich, auch eine weitere gute Frage, eben mal zu überlegen, wie sieht denn die grundsätzliche Vorgehensweise aus, wenn ich eine Prozesslandkarte erstelle? So ist meine Erfahrung, mit einem großen weißen Blatt Papier an.
Genau, richtig. Also das ist so die, also eigentlich die Idee, dass man wirklich von null anfängt und bevor man dann tatsächlich anfängt mit dem Erstellen von so einer Prozesslandkarte, muss man sich erstmal ein paar Fragen stellen. Was möchte ich eigentlich mit so einer Prozesslandkarte erreichen? Wie möchte ich mich prozessual auch aufstellen? Möchte ich prozessorientiert sein oder möchte ich eher funktional sein als Organisation? Und muss mir vielleicht auch so ein paar Gedanken machen, wo eigentlich meine Wertschöpfung im Unternehmen liegt. Mhm. Ja, weil dann fällt es mir später wesentlich leichter, da anzufangen. Mhm. Und wenn das gemacht ist, dann wäre der der erste Schritt tatsächlich, dass man sich überlegt, was für einen Ansatz möchte ich denn auswählen, um eben eine Prozesslandkarte zu erstellen. Da gibt es ein paar, da gibt es klassischerweise einen funktionsbasierten Ansatz, dass man wirklich die betrieblichen Funktionen nimmt. Dann ist man zwar noch nicht so prozessorientiert, aber zumindest ist es ein Startpunkt. Und andere Möglichkeiten wäre eben, dass man entweder objektorientiert vorgeht, also sprich Kunden oder die Aufträge, die dann abgewickelt werden, als Objekte nimmt und schaut, was kann man mit diesen Objekten machen. Und eine dritte Möglichkeit wäre, dass man sich so Referenzmodelle anschaut, die es gibt, und dass man da diesen referenzmodellbasierten Ansatz nimmt und das dann eben anpasst. Mhm. Ja, und der dritte Schritt, wenn man das dann ausgewählt hat, ist, dass man wirklich anfängt, die Prozesse auf der obersten Ebene mal darzustellen. Und da hat sich in der Praxis und in der Theorie eigentlich so ein dreiteiliges Vorgehen rausgebildet, nämlich man startet mit den Kernprozessen. Das sind die Prozesse, die wirklich die Kundenbedürfnisse befriedigen und die Kernwertschöpfung des Unternehmens repräsentieren. Und dann gibt es noch Unterstützungs- und Managementprozesse. Die Unterstützungsprozesse, die unterstützen die Kernprozesse dahingehend, dass es so eine Art interne Kundenlieferantenbeziehung gibt. Und die Managementprozesse, die geben so den Rahmen für die Wertschöpfung des Unternehmens vor. Ja, und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man eben wirklich sich überlegen, was sind denn meine Kern-, meine Unterstützungs- und die Managementprozesse.
Ich denke, ein Punkt ist an der Stelle, glaube ich, ziemlich wichtig. Haben Sie ja mehrfach diesen funktionalen Ansatz oder diese funktionale Aufstellung von Unternehmen. Ich glaube, da kennen wir beide wahrscheinlich einige, viele. Die Botschaft an der Stelle ist bei mir immer, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie mir da zustimmen, selbst wenn man kein Bewusstsein dafür hat, Prozesse hat man trotzdem. So wie mit Verhalten, wie mit Kommunikation, es geht nicht.
Genau. Also jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form Prozesse, weil was sind eigentlich Prozesse? Prozesse ist im Prinzip eine Verkettung von Aktivitäten. Und sobald ich irgendwie eine Wertschöpfung dem Kunden anbiete, habe ich auch Prozesse.
Ja, und deshalb, also zumindest geht es mir so, und ich könnte mir auch da vorstellen, dass es Ihnen ähnlich geht. Im Grunde die Argumentation, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn man nicht völlig, ich nehme jetzt mal einen harten Ausdruck, verblendet ist, dann sollte das dann spätestens dann auf der Hand liegen.
Ja, genau. Also ich denke, die Erkenntnis, also die ist weit verbreitet, ja. Aber was im Prinzip dann oft fehlt, ist eben dieser strukturierte Überblick.
Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Im Sinne von, gibt es Dinge, die man halt besonders beachten sollte, wenn man eine Prozesslandkarte erstellt?
Genau, also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese Dreiteilung, Kernunterstützung und Managementprozesse, und aus meiner Erfahrung auch, was ich mit Unternehmens-Workshops gemacht habe und da im Rahmen von meinen Seminaren auch immer da das feststelle, ist, dass es dann sehr schwer fällt, so einen End-to-End-Charakter zu herzustellen. Ja? Und das ist eben ganz wichtig, dass man wirklich so diese Kernprozesse so definiert, dass es wirklich vom Kunden bis zum Kunden. Ja? Also klassischerweise, wenn man zum Beispiel nimmt, gibt es den Auftragsabwicklungsprozess, der startet mit dem Kundenauftrag und der wird dann final abgewickelt, ist noch relativ einfach. Interessanter wird es dann natürlich, wenn man so einen Produktentwicklungsprozess sieht, da muss man schauen, wo ist denn der Startpunkt beim Kunden, ja, und es ist dann zum Beispiel so ein Marktbedarf, der identifiziert wird, und der Prozess endet dann eigentlich, wenn ein Produkt auf den Markt gebracht wird. Also diese End-to-End Charakter von diesen Kernprozessen, der ist ganz wichtig, und natürlich auch der Kundenbezug von den Kernprozessen.
Gut. Dann hat man den ersten, meiner Ansicht nach, wichtigen Schritt getan. Dann entsteht möglicherweise beim einen oder anderen im Hinterkopf die Frage, ja, jetzt habe ich das, was mache ich dann damit? Also was kommt danach, wenn ich die Prozesslandkarte erstellt habe?
Genau. Also ich habe ja vorhin gesagt, so eine Prozesslandkarte braucht man, um so eine prozessorientierte Organisation zu machen. Und optimalerweise macht man das dann, wenn man das möchte. Das heißt, in einer prozessorientierten Organisation folgen eigentlich im Prinzip die Aufbauorganisation den Prozessen. Das heißt, wenn ich diese Prozesse habe, muss ich schauen, wie passen jetzt meine Abteilungen und Gruppen zu diesen Prozessen, und muss eben schauen, dass ich diese Organisationseinheiten zu diesen Prozessen zuordne und auch Process Owner definiere dafür.
Dann so ein weiterer, ich könnte mir vorstellen, da haben Sie die eine oder andere Erfahrung gemacht, zumindest geht es mir so, jetzt wird dann schön dokumentiert. Mit Werkzeugen, mit anderen Dingen, und dann macht ihr einen Schrank auf, steckt es da rein, und also manchmal auch nur virtuell, sprich irgendeine Ablage in einem Managementsystem und dann bleibt es da. Das ist das, wo wir wahrscheinlich beide den Begriff Schrankware kennen.
Ja, ja, da gibt's auch immer die Anekdote, also damals, als noch nicht so digital war und ich Praktikum gemacht habe bei einer Firma, dann hieß dann irgendwie, bringen wir die Prozesse rein und dann kam jemand mit so einem Schubwagen und hat dann irgendwie so mehrere Aktenordner da reingeholt, die wahrscheinlich nie einer angeschaut hat, ja. Das ist bei dokumentierten Prozessen halt immer ein bisschen die Gefahr. Ne? Also ich habe natürlich auch das Gegenteil erlebt, ja, dass man wirklich diese Prozesslandkarte als lebendes Objekt genommen hat und sich das tatsächlich irgendwo in, also relativ an prominenter Stelle in ein Büro gehängt hat. Ja? Also gerade in Organisations-IT-Abteilungen ist das oft der Fall, weil das eben wirklich dann auch der Startpunkt ist für eine Prozessoptimierung, für eine Ausrichtung, für eine Neuausrichtung von Prozessen an Kundenbedürfnissen. Also da gibt es im Prinzip eigentlich beides. Vielleicht ein Negativbeispiel. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, wenn die Motivation, so einen Prozessüberblick zu machen, halt eine Zertifizierung ist, ja, es steht eine ISO-Zertifizierung an oder eine Kundenzertifizierung. Und wenn man dann startet mit Prozessen, dann ist die Chance groß, dass das dann tatsächlich auch nur für das verwendet wird und auch keinen Bezug eigentlich zu den zum wirklichen Leben und Abläufen in den Unternehmen hat.
Ja. Ja, an der Stelle, wo Sie gesagt haben, im Büro aufhängen, ist mir auch wieder eine Anekdote eingefallen. Ich hatte vor Jahren mal einen Kunden, der hat sich das wirklich in den Flur vor, im Prinzip in seinen zentralen Flur, es war ein relativ kleines Unternehmen, aber hat dann ganz stolz immer Besucher da, sich mit denen da vorgestellt und gesagt, so funktioniert mein Laden.
Also ich habe ich die Erfahrung auch gemacht in Seminaren, also ich habe ja auch noch Kontakt zu den Teilnehmern ab und zu mal und also einer der Teilnehmer hat das gesagt, weil wir es als quasi Format in einem Seminar gemacht in der Gruppenarbeit, dass wir eine Prozesslandkarte für die Unternehmen von den Teilnehmern erstellen und der hat auch gesagt, der hat sich das Flipchart, was damals erstellt worden ist, wirklich ins Büro gehängt und das sieht dann quasi jeder, der da vorbeiläuft.
Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger, ein Stück weit unbewusster Aspekt am Anfang zumindest, dass ja eine Klarheit für die Beteiligten entsteht, die ganz oft vorher gar nicht vorhanden ist.
Ja, genau. Das ist ja mir auch immer ganz interessant, wenn man sich so diesen, also auch mal ein bisschen so psychologische Ansätze anschaut, das hat ja dann jeder im Unternehmen irgendwo seine eigene Realität, ja. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Prozesse. Und wenn man so eine Prozesslandkarte im Team erstellt mit verschiedenen Blickweisen aus verschiedenen Erteilungen, dann ist da auf der Weg das Ziel und da kommt man allein durch diese Erstellung und diese Diskussion, die dann dabei entstehen, ja, auf ganz neue Impulse, die so eine Organisation auch weiterbringen. Ja. Und man hinterfragt auch mal Dinge, die eigentlich vorher für jeden aus seiner Perspektive eigentlich immer klar waren.
Ja, und mir ist dann vorhin, wo ich noch kurz auf ihrem Blog war und ihr Profil dort angeguckt habe, habe ich gesehen, dass sie auch eine NLP-Ausbildung haben. Und dann darf man natürlich auch da diese klassische Vorannahme nicht vergessen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also es ist halt immer nur eine Abbildung.
Genau.
Ja, gut. Die Frage, die sich natürlich dann stellt, Sie haben Flipchart gesagt und ich persönlich bin auch ein großer Fan von Papier und Stift, aber natürlich gerade so im IT-nahen Umfeld, im auch Qualitätssicherungsumfeld hat man natürlich viele, viele Werkzeuge auch, also Softwarewerkzeuge. Was ist da Ihre Erfahrung? Welche Rolle spielt ein Tool bei der Erstellung? Wo muss man aufpassen, dass man nicht, also ist persönlich schon wieder etwas mit meiner eigenen Meinung geprägt, wo muss man aufpassen, dass man halt sich nicht von dem Tool zu sehr beeinflussen lässt.
Ja. Also das ist, ich sag mal, bei der Erstellung selber spielt es eine relativ geringe Rolle, weil so eine Prozesslandkarte, wie gesagt, da ist der Weg oft das Ziel und die Diskussionen bieten dann den Mehrwert. Erfahrungsgemäß ist in Unternehmen dann aber oft so, dass man entweder schon existierende Tools hat, ja, hat irgendeiner gesagt, ich brauche das für eine Prozessdokumentation, dann gibt es dieses Tool, mit dem muss man dann arbeiten. Oder man hat irgendwie Excel oder ich sag mal, man kann ja im Prinzip auch Prozesse mit Visio oder mit PowerPoint machen. Also von daher würde ich sagen, bei der Erstellung spielt es eigentlich keine große Rolle, aber man sollte sich trotzdem dann für das, was danach kommt, relativ zeitnah Gedanken machen, was für ein Tool man dann einsetzt. Ja, weil wenn man das Tool mal ausgewählt hat, dann muss man natürlich auch mit dem Tool eine Zeit lang leben, weil wenn es eingeführt ist und implementiert ist, dann tauscht man das natürlich auch nicht nach 2 Monaten wieder aus.
Ja, und dann kommt auch, glaube ich, irgendwann der Aspekt, wenn man was, ich nenne es jetzt mal, was Größeres draus macht, also so dieser Aspekt Managementsysteme, integrierte Managementsysteme, da dann noch die Frage, was ist Ihre Erfahrung, wie lässt sich sowas in Managementsysteme integrieren? Prozesslandkarten.
Ja, also grundsätzlich, was heißt denn Management? Ja, was gibt es für verschiedene Ebenen von Management? Strategisches Management, operatives Management. Und ich habe vorhin gesagt, die Prozesse haben ja immer zwangsläufig einen Bezug zu der Wertschöpfung, die man den Kunden anbietet. Ja, deswegen müssen Prozesse irgendwo auch in dem Managementsystem auftauchen. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass so eine Prozesslandkarte doch mal ein Startpunkt für eine strukturierte Arbeit an Prozessen ist, aber eben auch an der Wertschöpfung, die ich den Kunden anbiete. Ja. Von daher müssen die Prozesse und damit auch eine Prozesslandkarte einen relativ prominenten Teil oder prominentes Teil eines Managementsystems sein. Mhm. Nicht das Einzige, aber es ist dann eben wichtig, um die Ausführung der Wertschöpfung sicherzustellen.
Ja, und ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch spontan so durch den Kopf geht, in ganz vielen Fällen ist dann doch eben eine starke Konzentration auf die Kernwertschöpfung, / Produktion. Und aber viele Dinge passieren ja außerhalb. Und auch viele Dinge, die in meiner Erfahrung eben starken Einfluss auf Kundenzufriedenheit haben, also Aspekte wie Durchlaufzeit, vor allem die Vorhersagbarkeit der Durchlaufzeit. Und da, glaube ich, bilden Prozesslandkarten eben auch nochmal so einen Anstoß, über die Produktion rauszugucken.
Ja, genau. Ich meine, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ja nicht zwangsläufig nur der Ausführungsprozess ein Kernprozess, sondern da geht es ja auch um Produktentwicklung und da spielt dann so Aspekte wie Co-Creation oder Time to Market auch eine ganz große Rolle. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen.
Was wäre so zum Abschluss Ihr Tipp zum Umgang mit Prozesslandkarten?
Das hängt davon ab, was jetzt so der Status im Unternehmen ist. Also wenn man sich jetzt noch überhaupt nicht Gedanken gemacht hat, dann wäre eigentlich der erste Schritt, mal die wichtigsten Führungskräfte zusammenzutrommeln, sich für einen halben Tag, für einen Tag irgendwo Offsite einzuschließen und da eine Prozesslandkarte zu erstellen. Wenn es schon eine existierende Prozesslandkarte gibt, dann muss man natürlich schauen, inwieweit die, gut ist, im Sinne von, dass es diese Dreiteilung beachtet, dass wirklich diese End-to-End-Beziehung und die Wertschöpfung abgebildet wird und ob man da vielleicht das als Startpunkt sieht für einen Transformationsprozess und gerade wenn es um das Thema Digitalisierung auch geht, sich Gedanken zu machen, kann ich vielleicht neben den klassischen Produktgeschäftsfeldern auch noch Geschäftsfelder erschließen, wo ich vielleicht Daten verkaufe oder Services anbiete, die auf Daten basieren.
Ja. Gut, prima. Herr Liebetrut, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke.
Ich habe zu danken, ich fand es sehr interessantes Gespräch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Liebetrut zum Thema Prozesslandkarte. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 205. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.